Ja, schön, dass ihr alle so beieinander sitzt. Jetzt gibt es wieder Luft, wenn die Kinder weg sind, aber wir haben noch ein paar Stühle drüben. Also wenn noch ein paar mehr kommen, die Stühle sind nicht das Problem. Ja? Die können wir schnell rüberholen. Der Ordnungsdienst kann das rüberholen. Gut, ja, schön, dass ihr alle da seid und gekommen seid, dass wir als Leib Jesu uns versammeln, so wie die Bibel das sagt. Und wir wollen heute Morgen Gottes Wort miteinander betrachten. Ja, und heute Morgen möchten wir ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 24 lesen. Und da geht es um Himmel und Erde und Gottes Wort. Lasst uns aufstehen, ich lese euch das, Matthäus 24, 32 bis 35. Das sind die Endzeitreden Jesu und da heißt es folgendermaßen, Matthäus 24, 32, von dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis oder lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Soweit mal dieses Wort. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Worte, die du uns hinterlassen hast. Herr, du hast uns informiert über die Ereignisse, die deiner Wiederkunft vorausgehen. Und Herr, wir möchten dein Wort in unsere Herzen unausrottbar verankert wissen. Herr, verwurzelt und gegründet auf einem guten Herzensboden, damit dieses Wort auch Frucht bringen kann für die Ewigkeit. Und darum bitten wir dich auch, segne und das Hören, segne die Verkündigung und lass Frucht entstehen für die Ewigkeit. Darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Heute Morgen geht es um diesen letzten Vers. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort oder meine Worte, sagt Jesus, aber sollen nicht vergehen. Ich möchte zuerst über Himmel und Erde sprechen und dann über die Worte Jesu. Himmel und Erde, das ist die physische Welt, die vergänglich ist. Erde, Materie. Was ist Materie? Was meint das? Materie ist eigentlich Stoff. Man versteht es im klassischen Physik und in der Chemie als alles, was Platz braucht und Masse hat. Was Platz braucht und Masse hat, das ist Materie. Material, sagen wir. Also etwas oder etwa chemische Stoffe, Materialien, Bausteine. Das ist Himmel und Erde. Das steht für die materielle Welt, für das Diesseits, für das, was man anfassen kann, teilweise was gegenständlich ist. Die Frage ist, wie stehen die Menschen zur materiellen Welt? Also das Denken über diese Welt. Mir fiel da so die Finanzwelt ein. Da geht es ja um Finanzen, ist ja auch was Materielles. Geld. Früher waren es Münzen, ja, sogar in der Weimarer Republik Gold oder davor im Deutschen Reich noch Goldmünzen, richtiges Gold. Dann, ja, also Währung, Inflation, Geldentwertung, Kaufkraftverlust droht, dann heißt es, leg dein Geld in Sachwerten an. Also ich will jetzt hier kein Finanzseminar machen, aber ich möchte etwas anderes sagen. Leg dein Geld in Sachwerten an. Gold und Immobilienhäuser sind auch im Zweiten Weltkrieg, also wenn sie nicht zerstört wurden, haben die Zeiten überdauert. Ja? Aber die Reichsmark war so gut wie nichts mehr wert, fast nichts mehr wert. Aber auf dem Schwarzmarkt konnte man mit Gegenständen andere Gegenstände eintauschen. Also es geht um materielle Dinge. Das, man nennt auch, das war damals Zigarettenwährung. Ja, wenn man von den Amerikanern, von den Soldaten Zigaretten bekommen hat, konnte man auch eintauschen, was weiß ich. Und wenn die Missionare oder die Bibelmission und Samariterdienst und so weiter nach Osteuropa ging in der Vergangenheit, mit einem Pack Kaffee konnte man viel bewirken. Ja? Also wir sind schon ein Stück weit auch auf das Materielle fixiert. Das Materielle brauchen wir, wenn wir hier leben wollen, eine gewisse Mindestausstattung. Aber die Bibel sagt, das wird alles vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Der Apostel Paulus, der schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, 18, und da geht es dann um die Vergänglichkeit des Materiellen. Da heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das ist schwierig zu übersetzen, ich verstehe das. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Die ganze Schöpfung, was Gott gemacht hat, wartet darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Warum scheint aus dem Menschen nicht mehr in dieser Kraft die Herrlichkeit Gottes? Ganz einfach, weil Römer 3,23 sagt, alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Gott hat uns am Anfang der Schöpfung, den Menschen als Krone der Schöpfung, hat ihn mit Herrlichkeit ausgestattet. Wir haben Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt als sündlose Wesen, als reine Menschen. Und die Sünde hat diese Herrlichkeit beschädigt, gedämpft, vielleicht sogar teilweise zerstört. Und jetzt sehnt sich die Schöpfung, diese in Sünde gefallene Schöpfung, wieder danach, dass wir zurückkommen in diese Herrlichkeit Gottes. Ja, die ganze Schöpfung, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Man könnte sagen, die Schöpfung ist momentan noch der Vergänglichkeit unterworfen. In Psalm 90 heißt, das macht den Zorn Gottes, dass wir vergänglich sind. Gott hat uns eigentlich mit Ewigkeit ausgestattet. Die Absicht Gottes war, dass der Mensch ewig im Paradies existiert, ewiges Leben hat. Der Baum des Lebens, davon sollten sie essen und ewig leben. Und dann kommt der Teufel und sagt, hey, vertrau doch Gott nicht. Wisst ihr, ihr könnt werden wie Gott, ihr müsst nur von dem anderen Baum da, der Erkenntnisse gut und böse essen, dann werdet ihr sein wie Gott. Zweifel. Der Teufel sät Zweifel. Zweifel an der Wahrheit des Wortes Gottes. Und ich möchte euch wirklich ermahnen, der Apostel Paulus hat unter Tränen die Leute ermahnt, Leute, glaubt dem Wort Gottes. Glaubt das Wort Gottes. Glaubt der Rede Jesu. Die Welt draußen stellt alles in Frage. Sie stellt die Erschaffung oder dass wir einen Herrlichkeitsleib bekommen in Frage. 1,80 und der Boden ist alles aus, sagen sie. Das ist eine Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Glaub nicht dem Teufel. Er lügt von Anfang an. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Er hat die Lüge in die Welt gebracht. Er mit seinem Dämonenheer. Die Schöpfung, auch sie, also denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Gott hat das so beschlossen. Er hat gesagt, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und wisst ihr, wir haben ja letztes Mal über Offenbarung 20 eine Botschaft gehört, über das Weltgericht, Offenbarung 20, 11 bis 15. Und da geht es um den Tod. Es gibt nicht nur einen Tod. Es gibt vier Tode. Vier verschiedene berichtete Tode im Wort Gottes. Der erste Tod ist der physische Tod. Wenn uns der Leib genommen wird, ja, wenn jemand stirbt, dann wird der Leib beerdigt oder eben leider verbrannt. Aber die Geistseele lebt weiter. Der zweite Tod ist der moralische Tod. Der physische Tod ist nicht sofort eingetreten nach der Sünde. Adam und Eva haben dann noch zig Jahre weitergelebt. Aber der moralische Tod, der ist sofort eingetreten. Die Menschen sind moralisch verdorben geworden. Sie wurden die Moral, also die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit, der Anstand, das alles ist beschädigt worden. Und die Menschen haben angefangen, ungerecht zu sein. Sie haben angefangen, Gott nicht mehr zu verstehen. Sie haben Gott nicht mehr gesehen, wie er war. Sie haben sich distanziert von Gott. Sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Kain hat seinen Bruder Abel getötet. Und später hat, ja, so, Gott hat gesagt, hey, wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Gottes Wort ist wahr, Gott lügt nicht. Und so ist es gekommen. So, der Mensch kann nichts dafür, das hat Gott so beschlossen. Und wisst ihr, was heute gemacht wird? Heute forscht man über das Jungbleiben. Ja? Es werden enorme Summen an Forschungsgelder ausgegeben, die Chemie, die Pharmazie. Wir ergründen das Geheimnis, wie man länger leben kann. Ja? Manche lassen sich einfrieren. Und was weiß ich was, dass wenn man in der Entwicklung Forschung weiter ist, dass man sich wieder auftauen kann und so Zeug. Also Gott sagt, hey, lass das bleiben, das hat keinen Sinn. Ich habe euch unter die Vergänglichkeit beschlossen. Genauso wie es keinen Beruf gibt, der nur positive Seiten hat. Jeder Beruf hat irgendwo auch schwierige Seiten. Weil Gott gesagt hat, im Schweiß deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Im Schweiß, das bedeutet Anstrengung. Egal welchen Beruf du ergreifst, du wirst dich anstrengen müssen. Hallo, sag mal Amen. Hey, wenn ich jetzt die Reihen durchgehen würde und du guckst in dein Berufsleben, ich glaube, jeder könnte von irgendwelchen Mühsalen erzählen. Ja? Das hat Gott so gewollt, deshalb, warum klagen wir? Das ist die Folge des Sündenfalls. Da können wir nur uns damit arrangieren und sagen, Herr, ich beuge mich drunter, ich anerkenne das, aber mit deiner Hilfe ist die Last leicht. Ja, Auch sie, aber die, sie musste sich, also die Schöpfung musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Das heißt, wir bekommen eine künftige Herrlichkeit. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, bekommen wir unsere Herrlichkeit wieder vollständig zurück. Im Moment bekommen wir anteilig wieder neue Herrlichkeit, aber sie wird vervollständigt in der Ewigkeit. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Hallo, ihr Frauen, die ihr Kinder empfangen habt. Geburtswehen, sagt euch das was? Ja, schon längst vergessen, ne? Ja, jetzt sind die Kinder da, jetzt freut man sich. Geburtswehen, das heißt, da ist etwas im Werden. Da ist ein Termin, steht an. Man weiß nicht genau, wie es werden wird. Und so ist es auch mit dieser Welt. Die Welt liegt in Geburtswehen. Etwas Neues soll kommen. Und wir wissen nicht den Zeitpunkt, aber wir wissen, das Wort sagt, es wird bald sein. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, das sagt damit. Also wir haben einen Anteil bekommen an künftigen Erbe, an dieser Herrlichkeit. Ja? Sogar wir seufzen innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Die volle Verwirklichung steht noch aus. Die volle. Anteilig sind wir schon da auf dem Weg, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir sind Geschöpfe nach Geist, Seele und Leib. Und die Erlösung umfasst alle drei Aspekte, auch den Körper. Unser Körper ist nicht unbedeutend. Wenn unser Körper unwichtig wäre, dann hätte es Gott auch machen können, dass wir in der Ewigkeit ein körperloses Wesen sind, das wie ein Geist irgendwo rumschwebt. Aber nein, Gott hat gesagt, wir bekommen auch einen Auferstehungsleib, einen Herrlichkeitsleib. Wir bekommen wieder einen Leib. Und das tröstet mich, ja? Hört sich doch gut an, oder? Gott ist ein guter Gott. Ja, die Sünde, das Problem hat sich eingeschlichen in die Welt, aber Gott hat alles getan, um den Schaden der Sünde rückgängig zu machen. Es liegt in unserer Hand, es anzunehmen. Es liegt in unserem Ermessen, in unserem Willen. Wir entscheiden. Gott zwingt uns zu überhaupt gar nichts. Du musst nicht Gott anbeten, du musst nicht Gott dienen, du musst nicht sein Wort lesen. Aber er bietet es dir an. Komm, folge mir nach. Hier, lies mein Wort, lern mich kennen. So, die ganze Schöpfung seufzt. Eigentlich ist in Römer 3 drei Seufzer. Aber hier, also die Schöpfung seufzt, die Menschen seufzen und, ja, das ist ein anderes Thema. So, die Schöpfung ist durch die Sünde des Menschen in Unordnung geraten und Katastrophen ausgesetzt worden. Aus diesem Grund wird Gott eines Tages die Erde neu schaffen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und alles wird durch Gottes Willen in Ordnung gebracht werden. Diese Welt ist in Unordnung. Wir Menschen haben aus diesem Garten Eden eine beschädigte Erde gemacht. Wenn du Filme über die Meere siehst, da wabern Kunststoffteppiche, Quadratkilometer groß, durch die Meere. Fische, die Kunststoff gefressen haben, verhungern bei lebendigem Leib, weil der Bauch voll ist mit Kunststoff. Verdauen können sie es nicht und neue Nahrung können sie nicht aufnehmen. Sie sterben daran. Mikroplastik aus Kosmetik kommt in die Meere. Wir fangen an, die ganze Erde zu verseuchen. Und um uns herum im Kosmos gibt es Müll aus dem Weltall, aus der Raumfahrt. Da gibt es Sendungen im Fernsehen, ja, wie viele Hunderttausende von Müllteilen rotieren um die Erde. Und sie bedrohen sogar die Raumfahrt, ja, wenn es Kollisionen gibt. Manche fallen runter, verglühen dann. Wir haben ja was in den Nachrichten gehört. So, wir Menschen, wir sind dabei, diese Erde zu schrotten. Und nun will die Politik die Welt retten. Können sie es? Sie können es nicht. Natürlich versucht man, ordentlich mit dieser Welt umzugehen. Aber wisst ihr, so wenig wie wir uns selber retten können, so wenig können wir auch diese Welt retten. Niemand kann sich selbst aus einem Sumpf herausziehen. Er braucht Hilfe von außen. Und die Hilfe von außen ist Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Gnade, Gottes Eingreifen, Gottes Hilfe. Und ich bin überzeugt, viele Probleme würden sich lösen, wenn wir einen Gebets- und Fastentag national machen würden. Einen nationalen Gebets. Es war der größte Unfug, dass wir den Buß- und Bettag abgeschafft haben. Ja, wir brauchen keine Buße mehr. Wir sind ja keine Sünder, oder? Das brauchen wir nicht. Wir brauchen sonstige Tage. Nein, Gott würde uns sicherlich Lösungen schenken. Er wird eines Tages uns einen neuen Himmel und eine neue Erde schenken. Dann werden die Kinder Gottes, also wenn Gott dabei ist, alles zu erneuern, neuen Himmel und neue Erde zu schenken, dann werden Gottes Kinder ihr volles Erbe und ihren vollen Lohn bekommen. Wir haben ja vor einiger Zeit über den Lohn der Gläubigen gesprochen, 1. Korinther 3, 12 bis 15. Wir werden in den Himmel kommen, aber wir werden nicht alle in der gleichen Reihe sitzen, sondern Gott wird uns entsprechend unserer Werke, ob wir die Gelegenheiten, die er uns geschenkt hat, ob wir sie ergriffen haben und Gottes Reich mitgebaut haben und in welchem Umfang wir Gottes Reich gebaut haben, dafür werden wir Lohn bekommen. Und der Lohn wird unterschiedlich sein, aber er wird gerecht sein, denn Gott ist ein gerechter Gott. Er kann alle unsere Motive mitbewerten, weil er kennt unsere Herzen. Es wird ein gerechtes Urteil sein, eine gerechte Entlohnung. Niemand wird sich beklagen können. Und wisst ihr, wenn jemand anfangen will, sich zu beklagen, in Offenbarung steht, und da wurden Bücher aufgetan. Und da ist alles aufgeschrieben. Hallo? In Amerika gibt es Rechenzentren. Du, der kannst Giga, Terra und was weiß ich noch, für wie viel Byte, kannst du alles speichern. Also damals gab es noch keine Gigabytes und keine Prozessoren, da gab es halt Bücher. Darum schreibt die Bibel von Büchern. Aber sollte Gott etwas unmöglich sein? Gott kann den Film deines Lebens nochmal abspulen. Er hat kein Problem damit. Und wenn du meckerst, ich sag's mal auf Schwäbisch, dann zeigt er dir den Film und sagt, guck mal, was hast du da gemacht? Und dafür willst du Lohn. Und das? Da hast du geglaubt. Dafür kriegst du Lohn. Ja? So wird es sein. So kann Gott machen. Ich weiß nicht, ob es so sein wird. Aber wisst ihr, meine Frau macht ja gerade eine Ausbildung und da gibt es auch Leute, die sind unzufrieden mit den Noten, Frau Lehrerin. Unzufrieden mit den Noten. Ja? Also, was kann das sein? So schlecht? Ich bin doch besser. Einen Lehrer kannst du vielleicht täuschen. Aber Gott nicht. Gott wird niemand täuschen. Gott durchschaut uns alle. Und das ist gut so. Er wird sowieso wiederkommen und wir werden das tausendjährige Reich, das Reich der Gerechtigkeit, werden wir erleben. So. Bei der zweiten Auferstehung und dem Weltgericht heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron, haben wir letzte Woche schon gehört, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht, und jetzt kommt's, die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wird für sie gefunden. Neue Genfer sagt, Himmel und Erde flohen vor ihm, vor Gott, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Hallo? Ex nihilo, verschwunden, einfach weg. Weg. Himmel und Erde werden weg sein. Das, was sich manche wünschen, wenn sie sterben, einfach Auflösung in nichts. Warum? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Wenn wir vor der Ewigkeit stehen, die Sünde, die kann man nicht immer verdrängen, auch nicht leugnen, auch nicht kleinreden. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Und so heißt es hier, es gibt, also wir sind hier am Ende aller Zeit, wo die Ewigkeit beginnt. Davor findet noch das tausendjährige Reich statt. Da kommt, Jesus kommt ja wieder nach der Trübsalzeit und dann wird er den Antichristen beseitigen und dann wird, also die Heiligen kommen mit ihm und dann wird er 1000 Jahre in Jerusalem regieren. Und am Ende dieser tausendjährigen Zeit, der Teufel wird gebunden sein im Abgrund, verschlossen durch Jesus, er kommt nicht raus. Letzte Woche haben wir von den schwarzen Löchern gehört. Wer reinfällt, kommt nie wieder raus. Anziehungskraft so groß, nur ein Beispiel. Aber dann wird Gott nochmal den Teufel loslassen. Und dann wird der Teufel wieder versuchen, wieder, wie bisher, Menschen das Vertrauen in Gott und sein Wort zu zerstören und sie zu verführen. Die im tausendjährigen Reich werden ja auch Leute geboren werden. Die haben bisher noch nie diese sündige Welt mitgemacht. Aber dann am Ende wird der Teufel nochmal losgelassen. Aber Gott wird, und dann wird es nochmal einen Kampf geben. Der Stichwort ist Gog und Magog. Aber ich möchte euch nicht überfordern. Auf jeden Fall, Gott wird siegen. Und dann heißt es, dieser große weiße Thron, alle die zweite Auferstehung zum Gericht, alle Menschen aller Zeiten, die jemals gestorben sind, werden dort dabei sein. Und vor diesem weißen Thron. Und da heißt es, Himmel und Erde, sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Dann wird diese alte Erde, der Schauplatz, die alte Schöpfung, also es gibt einen Szenenwechsel, die bisherige Schauplatz, die alte Erde, die verunreinigt ist durch satanische, dämonische Rebellion, durch die menschliche Sünde, Rebellion des Antichristen und so weiter. Der letzte Aufruhr von Gog und Magog, also der alte Schauplatz der Erde, wird durch den neuen Himmel und die neue Erde ersetzt. Auch die Erde wird erneuert werden. Das alte, von Sünde gekennzeichnete, muss auch weggetan werden, muss beseitigt werden. Ja, in Offenbarung 21,1 heißt es dann, das war jetzt 20, jetzt kommt 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das Meer wird nicht mehr sein. Das Meer, das uns trennt, das über viele Jahrhunderte Länder voneinander getrennt, das Meer ist nicht mehr. In einer anderen Übersetzung heißt die gleiche Stelle, denn danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und wenn er sagt alles, dann meint er auch alles. Gott macht eines Tages alles neu. Und er sagt auch nochmals, Matthäus 35, Ich glaube, das ist so ein richtig kerniger, knackiger Satz, den wir uns merken sollten. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Das Materielle, das Stoffliche, das Diesseitige wird verschwinden. Es wird entfliehen, man wird es nicht mehr finden. Die Frage war dann, ja, sollen wir überhaupt noch Kinder kriegen, sollen wir überhaupt noch Häuser bauen, sollen wir überhaupt noch Rücklagen bilden? Wir müssen uns von Gottes Geist leiten lassen. Eigentlich, ja, das Leben muss weitergehen. Wir wissen ja nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber Fakt ist, ich glaube, Gott will, dass wir ein anderes Verhältnis zum Materiellen bekommen. Es gibt ja Leute, also mir wurde von jemandem berichtet, immer der neueste Schrei muss eingekauft werden. Beim neuesten Trend muss man dabei sein. Wisst ihr, ein neues Elektrofahrrad. Früher gab es ja nur die zum Strampeln. Jetzt hast du so einen schönen Motor, weißt du, kannst drauf sitzen und dich tragen lassen. Oder ein neues Elektroauto oder was weiß ich was. Immer, versteht ihr, brauchen wir immer alles das Neueste? Muss das sein? Und das ist die Frage. Gut, da müssen wir uns selber prüfen. Es muss klar sein, das Materielle wird verschwinden. Die Frage ist, brauche ich ein Haus oder brauche ich einen Palast? Putin hat sich zum Beispiel einen riesen Palast gebaut, ja. Brauchen wir einen Palast? Wir brauchen eine Wohnung. Brauchen vielleicht auch, wenn wir einige Kinder haben, ein Haus. Versteht ihr? Jesus sagt in der Bergpredigt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Rost und Motten die zerfressen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Es gibt Leute auf dieser Erde, die können gar nichts sammeln. Wisst ihr warum? Die haben nichts. Die haben nicht mal genug zu essen. Und das sind nicht nur ein paar hundert, das sind Millionen. 800 Millionen, die hungrig ins Bett gehen. Die keine Möglichkeit haben. Wir vergleichen uns oft mit unserem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen oder mit den anderen im Dorf. Dieser Vergleich hinkt. Wenn wir die ganze Menschheit sehen, dann sehen wir, es gibt viel Armut in dieser Welt und viel Hunger und viel Krankheit. Und die Frage ist, wollen wir einen Teil dazu beitragen, dass das Reich Gottes gebaut werden kann? Das ist die Frage. Wir können vielleicht nicht in die Mission gehen, aber andere würden gerne gehen. Aber oft hapert's, weil einfach nicht die Möglichkeiten da sind. So, Himmel und Erde werden vergehen. Aber Gottes Wort, jetzt geht es um Gottes Wort. Die Zeit. Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Heute Morgen bekommt deine Seele Nahrung. Und dafür sollten wir Gott dankbar sein. Gott hat das so gewollt, dass die Gemeinde ins Leben gerufen wird, dass die Gläubigen sich treffen, dass sie ihn anbeten, dass sie sein Wort lesen, dass sie sich austauschen, dass sie sich stärken. Das ist Christentum, das ist Christsein, dass wir im Glauben Jesus anbeten, dass wir aber auch im Glauben über Jesus reden. Und dass wir das Wort, das wir lesen, so sagt es der erste Thessalonicher Brief, Paulus schreibt an die Thessalonicher, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfinget, das ist jetzt Elberfelder, das ist ein bisschen geschwollen, aber wir können den Sinn erkennen, als ihr von uns das Wort der Kunde, also das Wort Gottes, empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Wenn ich mit den Leuten rede und versuche ihnen zu erklären, was über Gott oder ich zitiere die Bibel, da kommt fast immer, ja, das ist doch nur ein Buch, das haben Menschen geschrieben. Und damit ist das Wort Gottes entwertet. Das haben Menschen geschrieben. Ja, natürlich haben es Menschen geschrieben. Gott hat nicht Engel geschickt, um das Wort zu schreiben. Aber diese Menschen, die es geschrieben haben, waren nicht normale Menschen. Es waren Menschen, die Gott gesalbt hat mit dem Heiligen Geist, um die Worte zu schreiben, die er wollte, dass sie es aufschreiben. Inspiration nennen wir das. Das ist kein Roman. Lies einen Roman, du liest ihn dreimal. Also ich habe in meinem Leben noch nie einen Roman gelesen. Das war mir viel zu Zeitverschwendung. Ich habe noch nie einen Roman gelesen. So, aber lies einen Roman, gut, du würdest ihn dreimal lesen, dann wird er langweilig. Lies das Wort Gottes und du kannst es 10-mal lesen und beim 11. Mal entdeckst du etwas Neues, weil es Gottes Wort ist, weil Gottes Geist da drin wirkt. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Das ist nicht irgendein menschliches Buch. Das ist Gottes Wort. Und die Bibel sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns in Jesus Christus. Das ist das Wort. Das Wort wird lebendig und wir sehen, was das für ein Wort ist in der Person Jesu Christi. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Jesus hatte auch Freunde. Er hat seine Jünger gehabt, aber er hat auch Freunde. Lazarus, Martha und Maria. Als Lazarus gestorben ist, da heißt es, Martha kommt zu Jesus. Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus spricht zu ihr, zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das heißt, auch wenn Geist, Seele und Leib getrennt sind, lebt die Geistseele weiter. Diese Geistseele löst sich nicht auf in nichts, die lebt weiter. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. In Ewigkeit. Also, du kannst dich verbrennen lassen oder Erdbestattung machen. Das spielt keine Rolle. Aber deine Geistseele lebt in Ewigkeit. Entweder bei Gott oder getrennt von Gott. Glaubst du das? Fragt Jesus. Und wisst ihr, Jesus ist, ich möchte in Respekt vor Jesus sprechen, aber Menschen sagen manchmal viel und es ist nur Geschwätz. Aber Jesus untermauert, was er sagt. Er sagt, Lazarus, komm heraus. Und das Grab öffnet sich. Und der tote, gestorbene Lazarus kommt heraus. Und er sagt, nehmt ihm die Binden ab, die Totenbinden. Jesus hat gesagt, ihr werdet noch größere Werke tun als ich. Und als Jesus aufgefahren war in den Himmel, da geht Petrus und Johannes zum Tempel, nachmittags um 3. Und da sitzt ein Krüppel, ein Lahmer an der Pforte des Tempels. Und er bettelt, er hofft, etwas zu kriegen für seinen Lebensunterhalt. Und dann schaut Petrus den Krüppel an und sagt, Silber und Gold besitze ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, steh auf. Und er nimmt ihn bei der Hand und dieser Krüppel steht auf und fängt sogar an, im Tempel herumzuhüpfen. Gottes Wort löst Prozesse aus. Gottes Wort ist ein Wort der Autorität, der Kraft und der Vollmacht. Aber nur dort, wo auch Glaube vorhanden ist, wo Glaube da ist. Wir brauchen Glaube an das Wort Gottes. Jesus konnte in Nazareth nicht viel tun, weil dort wenig Glaube war. Er konnte kaum Wunder tun, weil die haben nicht geglaubt. Ist das nicht des Josefs Sohn und seine Mutter heißt Maria? Hätte ich das nicht der Fritzes Kalle, der von da in der Nebelstraße, aber wer kann auch der studiert sein, oder? So heißt doch. Sag's nur beispielhaft. Sie haben in ihm nur den Menschen gesehen, nicht den Sohn Gottes. So. Wir. Jesus hat gesprochen, es wurde. Petrus hat gesprochen, es geschah. Und wisst ihr, das Wort Gottes löst Prozesse aus. Das Wort ist ein ewiges Wort. Himmel und Erde vergehen, aber das Wort Gottes bleibt in alle Ewigkeit. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist die Wahrheit. Und wenn, ja, das gesprochene Wort ist eine selbsttätige Macht, der wohnt eine selbstständige Macht inne. Das ist für moderne Menschen kaum vorstellbar, dass es sowas gibt. Das Wort Gottes, in dem das machthaltige Wort, schreibt jemand, ich zitiere das nur, in dem das machthaltige Wort vom Sprecher unbeeinflussbar selbsttätig weiterwirkt, kann es schöpferisch sein. Gott hat ja gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Wenn Gott spricht, dann wird's, dann geschieht's. So, aber mit Worte können wir auch zerstören. Uns ist auch das Wort Gottes gegeben. Aber uns sind auch menschliche Worte möglich. Und wir können mit Worten Menschen zerstören und ruinieren. Manche Eltern haben vielleicht ihre Kinder nicht ermutigt, sondern nur entmutigt. Und was war das Ergebnis? Die haben sich zu nichts getraut, weil man immer nur negativ geredet hat. Nur ein Beispiel. Aber Gott will uns ermutigen. Gottes Wort, Gottes gutes Wort ist kreativ, schöpferisch und es will erbauen, es will trösten, es will ermahnen und ermutigen. Worte können eine Eigendynamik entwickeln und etwas ins Rollen bringen, eine Lawine lostreten, so im Negativen ein Shitstorm, ja, Menschen kaputt machen, aber im Positiven kann das Wort Speise sein für 4.000, 5.000, so wie Jesus in der Bergpredigt den Leuten das Wort erzählt hat und wie sie gelebt haben. Sie haben gesagt, nach der Bergpredigt heißt es, ich will das doch ganz exakt zitieren. Ja, wo bist du? Hier. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Bei den Schriftgelehrten, die haben viel gesprochen, aber da war keine Substanz dahinter. Und bei Jesus, er hat geredet, aber er hat sein Leben hat es auch abgedeckt, was er gesagt hat. So, ich möchte dann auch einfach zum Schluss kommen. Man könnte noch viel sagen, aber die Zeit ist vorüber. Und so, Moment, müssen wir mal gucken. Ja, Auferweckung des Lazarus, ja. Wir, was bedeutet das für uns, diese Tatsache, wenn wir das wissen? Wir sind ja für unser Wissen verantwortlich. Es ist schön, wisst ihr, wenn im Betrieb eine Schulung ist, dann manchmal weißt du, okay, du sitzt drin und dann ist gut, wenn es dann rum ist und dann geht es zur Tagesordnung über. Aber beim Wort Gottes ist ja so, wir sind verantwortlich für das Gehörte. So, die Frage ist, was für Konsequenzen hat das? Wir können das Wort Gottes, die Bibel spricht in Epheser 6 vom das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist ein Instrument, das wir gebrauchen können, um Gutes zu bewirken, um Prozesse in Gang zu setzen, gute Dinge. Wir sprechen, wir können Menschen Gutes zusprechen, Segen zusprechen. Der Herr segne dich, zum Beispiel. Du segnest jemand. Das klingt banal, aber hey, wenn du wirklich im Glauben das sagst, dann werden diese Leute gesegnet. Ich glaube das. Und manchmal strahlen sie sogar, wenn du sagst, hey, ich segne dich jetzt oder sei gesegnet. Ja? Warum? Weil es ändert was. Wir richten die Gegenwart Gottes auf. Der Herr Gott segne dich. Wir richten die Gegenwart Gottes in diesem Leben auf. Also wir sprechen ihm das zu. Wir können aber auch das Böse binden. Das heißt, in Markus 16 heißt, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten können und so weiter. Ihr wisst es, Markus 16, was alles da möglich ist. Wir können auch um Schutz beten. Und ich habe einigen von euch schon dieses Mustergebet geschenkt. Zum Beispiel tägliches Gebet um Schutz. Himmlischer Vater, ich bete, dass dieses Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Im Namen Jesu binde ich, ich weise zurück, ich erkläre für unwirksam alle Teilung, alle Missstimmung, alle Unreinheit, Streit, Hader, Ärger, Zorn, Mord, Kritik, Verdammnis, Stolz, Neid, Missgunst, negatives Reden, Übertreibung und Lüge und Armut, furchtverbreitende Geister, Geister der Hexerei, und den antichristlichen Geist. Ich weise es zurück in deinem Namen. Das darfst du beten. Wir haben diese Autorität, wenn wir heilig leben, nicht in Sünde. Und noch vieles mehr, die Zeit erlaubt es nicht. Wollen wir Reich Gottes bauen, indem wir mit Worten unser Umfeld bearbeiten? Indem wir Menschen Gutes zusprechen, sie ermutigen, aber auch Gottes Gegenwart aufrichten dort, wo wir sind. Wenn dich jemand besucht in deiner Wohnung, sprich über Gott. Also nicht gekünstelt, aber wenn die Gelegenheit es erlaubt. Und so weiter. So, es geht um einen unerschütterlichen Glauben an die Kraft des Wortes Gottes. Um das geht es. Das verändert die Welt. Das Wort Gottes, befruchtet durch den Geist Gottes. Jesus hat keine Firma gegründet. Jesus hat keinen Buchverlag gegründet. Jesus hat in keiner Universität studiert. Aber was er gemacht hat, er war in hundertprozentiger Übereinstimmung mit seinem Vater. Er hat sich ausgetauscht im Gebet mit seinem Vater. Und er hat Menschen gedient in Liebe. Er hat mit Worten gearbeitet. Hallo? Wir können auch mit Worten arbeiten. Es kostet uns auch gar nicht viel. Wir müssen nur das Wort Gottes studieren, dass wir eine Grundlage haben für unser Reden. Amen. Amen.